ARD.
Meine Eltern haben damals immer gesagt, nein, wir fahren da nicht ins Training. Aber vor 3 Jahren habe ich dann vom Biathlon-Camp vom Fritz Fischer den Schnupperbiathlon geschenkt gekriegt.
Franziska Preuß, mit ihr ging es los in ihrem ersten Staffelrennen ihres Lebens.
Die 19-jährige Oberbayerin hat sich ausgerechnet die Olympiasaison ausgesucht, um sich ab sofort mit den Großen zu messen.
Für Franziska Preuß hätte es schlimmer kaum laufen können. Ein Sturz knapp 2 Minuten nach dem Start beendet die Hoffnung der deutschen Staffel. Früh Preuß in der Folge mit nur einem Stock unterwegs.
Der Showdown von Oslo.
Fantastische Serie von beiden. Und beide bleiben fehlerfrei. Es ist Wahnsinn. Es gibt das ganz große Finale auf der letzten Runde.
Es geht gleich Richtung Zielgerade. Preuß gegen Chomono. Linke Kurve. Und Chomono stürzt. Preuß geht vorbei und ist auf dem Weg zum Sieg im Massenstart. Und auf dem Weg zum Sieg im Gesamtweltcup. Hol dir die Kugel, Franzi.
Franziska Preuß auf dem Gipfel ihrer Karriere.
Auf dem Weg zum letzten Ziel. Olympia in Südtirol.
Und jetzt rutscht sie hier hinunter am Schießstand vorbei, vor die große Zielgerade hier in Antols. Was für ein Ende dieser großartigen Karriere in diesem Stadion.
Ja, ich wollte eigentlich heute nicht mehr weinen, aber da war es zu spät.
Ich habe aber wirklich alle Facetten, die es gibt im Biathlon, kennengelernt. Da waren natürlich auch nicht so tolle dabei, aber alles in allem hat mich dann zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
Super Franzi, hey, hey, hey!
Ja, Franzi, du hast jetzt gerade diesen sehr emotionalen Zusammenschnitt gehört. Was macht das mit dir mit so ein paar Tagen Abstand?
Ja, es war wirklich von Anfang bis Ende was dabei. Ja, man hat jetzt die letzten Tage natürlich schon darüber öfters nachgedacht, was man da alles so erlebt hat. Ja, sehr emotional, aber es ist jetzt auch völlig in Ordnung, so wie es jetzt ist.
Aber ist das... Also ist das schon in der Realität angekommen, dass du jetzt gesagt hast, okay, ist es jetzt vorbei oder fühlt sich das noch total fremd an? Wie ist das für dich?
Nein, ist schon noch eher ein bisschen unrealistisch. Wenn man jetzt daheim so die Sachen sieht, die man eigentlich sein halbes Leben jetzt so begleitet haben, wie ja, das Biathlon-Gewehr oder ja, sei es Getränkepulver und so, dass man sich da jetzt denkt, ja krass, das brauche ich jetzt wirklich nie wieder. Also ist schon noch eher... Ja, surreal. Aber ja, irgendwann ist der Zeitpunkt einfach gekommen.
Ich finde die Kombi super. Biathlon-Gewehr und Getränkepulver. Ja. Hast du es beides jetzt erstmal in die Ecke gestellt?
Ja, ja. Ja, das Biathlon-Gewehr ist schon im Keller, im Waffenschrank. Und ja, es sind viele Kleinigkeiten im Haushalt, die uns jetzt so auffallen, was immer so tägliche Gegenstände waren im Leben von einem Leistungssportler. Und ja, jetzt ist man einfach kein Leistungssportler mehr.
Aber ist das schon so angekommen oder musst du das noch so emotional sortieren? Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ich bin schon eher nur so am Sortieren. Ja, es ist noch nicht ganz so angekommen, aber es war ja meine freie Entscheidung, das jetzt zu machen. Deswegen ist es nur so eine Mischung. Aber die Freude, dass es vorbei ist, überwiegt schon definitiv.
Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, die Olympischen Spiele, die sind vorbei und auch wir im Wintersport-Podcast, wir biegen auf die Schlussrunde dieses Weltcup-Winters ein. Und ihr habt sie gerade schon gehört. Wir sind heute bei ihr zu Gast, bei einer der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der vergangenen Jahre, bei Franziska Preuß, hier in Ruhpolding in der Chiemgau-Arena, ihrem sportlichen Wohnzimmer. Wir sprechen mit ihr jetzt über diesen ganz besonderen Abschied von der Biathlonbühne, über 13 Jahre Weltcup mit vielen Höhen, einigen Tiefen und vor allem über die Frage, was kommt eigentlich nach dem letzten Rennen? Jetzt aber erstmal ganz offiziell, hallo Franzi Preuß, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Wir sitzen ja quasi hier in deinem Wohnzimmer, es ist Kaiserwetter draußen. Was geht gerade so in deinem Kopf vor? Kribbelt's noch so? Möchtest du gleich direkt drauf auf die Läufe oder wie sieht's aus?
Ja, also klar, ich mache immer nur sehr, sehr gerne Sport. Gerade auf Langlaufski habe ich jetzt letzte Woche auch ein paar Kilometer gemacht auf der Winkelmoosalm, aber ganz entspannt, ohne Uhr. Man bleibt einmal irgendwie stehen, ratscht kurz, wenn man bekannte Gesichter trifft. Man kehrt nachher ein, das war ja jetzt eigentlich nie möglich. Also ja, den Sport mag ich nach wie vor sehr gern. Aber ich bin auch froh, dass dieser Druck weg ist. Es ist jetzt auch egal, ob ich 1,5 Stunden gehe oder 2 Stunden oder 3 Stunden oder nur eine halbe Stunde. Das ist schon ein bisschen surreal, dass es jetzt wirklich keinen mehr interessiert, wie oft, wie lang, wie viel Sport ich noch mache. Es ist jetzt einfach irgendwie egal.
Also du freust dich auf die Karriere nach der Karriere, so kann man das sagen. Und ich fand das ganz so lustig, weil du ja gesagt hast, dass du jetzt schon in der Loipe gewesen bist und ganz viele Leute auch getroffen hast, mit denen du mal ratscht. Rund 8 Kilometer von hier entfernt ist da ein riesiges, fettes Plakat, auch mit dir, mit deinem Konterfei drauf. Also eigentlich kommst du ja eigentlich keinen Meter weit, weil jeder kennt dich hier, oder?
Ja, schon viele, auf alle Fälle. Ich wohne jetzt auch schon lange in Ruppolding. Wir leben auf dem Dorf, da kennt man sie so oder so. Ja. Aber es ist jetzt total nett, da einmal über andere Dinge zu ratschen. Und man merkt auch, mit denen man sich schon länger tiefer versteht, da ist man auch mehr wie nur Sportler. Also, und das wäre dann jetzt bewusst, weil die haben sich auch gefreut, wenn sie jetzt endlich mehr Zeit mit mir verbringen können. Ja.
Aber wie ist das denn, wenn so Leute auf dich zukommen? Haben die irgendwelche Ratschläge für dich? Sagen, Wahnsinn, jetzt mach mal das.
Nein, die meisten, die jetzt irgendwie mit mir gesprochen haben, haben mir einfach gratuliert. Sie wünschen mir jetzt einfach eine schöne Zeit, eine gute Zukunft und wir haben sie auch bedankt für die vielen Biathlon-Jahren. Also war eigentlich nur nett, dass man da jetzt so gehört hat.
13 Biathlon-Jahre, also in der leistungssportlichen, aktiven Zeit. Also du hast ja vorher schon viel früher angefangen. Das vergisst man immer so ein bisschen. Was war so dein erster Gedanke an Tag 1 nach deinem Karriereende? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also wir haben schon ein bisschen noch gefeiert am Samstag nach dem letzten Rennen. Deswegen war ich am Sonntag dann nicht ganz so fit. Und da ja, waren wir erstmal so mit Packen beschäftigt, vom Zimmer alles ins Auto räumen. Es hat ja wahnsinnig viel geschneit, erstmal Auto abräumen. Ja, und da bin ich eigentlich relativ entspannt erstmal heimgefahren. Man war dann schon auch bedient, muss ich auch ehrlich sagen. So die ersten 1-2 Tage war ich auch ein bisschen down, weil ja, die 2-3 Wochen Olympia haben schon auch wieder gesessen. Und das ja, macht auch was mit einem irgendwie. Es geht einem dann doch noch sehr nahe, obwohl dass man schon so lange dabei ist. Ja, deswegen waren es da definitiv nur sehr, sehr gemischte Gefühle.
Also quasi kann man sagen, man hatte Kopfschmerzen nach der Feierei und du warst so ein bisschen energielos auch, ne? Kann man das so sagen?
Ja, also Kopfschmerzen habe ich jetzt nicht gehabt, aber es war eher so ein bisschen nur so die Enttäuschung, ja. Weil man hat ja jetzt schon auch noch Ziele gehabt und das war jetzt so, schon noch so an erster Stelle, so einfach diese Enttäuschung von den Spielen. Ja, deswegen, es hat schon gesessen, was man da jetzt wieder durchgemacht hat und das sind so Facetten vom Biathlon, die werden wir nicht abgehen.
Wie war dein Handy? War das voll? Musstest du den Flugmodus einschalten? Oder wie viele Nachrichten hast du bekommen?
Ja, waren schon viele Nachrichten drauf. Ich habe mir da Zeit lassen. Da habe ich irgendwie erstmal gar keine Muse gehabt, da zu antworten, sondern das mache ich dann lieber ein paar Tage später und dafür mit Muse. Und mittlerweile sind aber alle beantwortet und ja, waren viele nette Nachrichten.
Also du bist auch so fleißig und du beantwortest wirklich jede Nachricht. Weil es gibt ja so Leute, die antworten so 2 Jahre nicht und merken dann so, ah, oh, habe ich noch gar nicht geschafft.
Na, also ich hoffe, dass ich jetzt jedem auf WhatsApp geantwortet habe. Es rutscht schon hin und wieder mal was durch, aber ja, ich habe die Hoffnung, dass ich jeden erwischt habe.
Ansonsten gerne persönliche Nachricht an die Sportschau. kleiner Reminder, wenn irgendwas fehlen sollte, bitte uns einfach schreiben. Du hast ja auch gesagt, ich bin froh, dass es jetzt endlich geschafft ist. Wie viel Druck lag da auf den letzten Wochen drauf bei dir?
Ja, schon mehr, als ich irgendwie erwartet habe. Gerade letzte Saison habe ich immer so diese Gelassenheit gehabt und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich mache das jetzt nur für mich. Und letztes Jahr war ja eigentlich noch mehr Druck, gerade die letzten 3 Wochen. Und ich hätte gedacht, ich laufe jetzt völlig befreit, weil ich muss keinem mehr was beweisen. Aber ich habe dieses Jahr dann schwer den richtigen Umgang gefunden damit. Klar war die Erwartungshaltung hoch und es war dann schon kein guter Start so in die Saison. Ich hatte nur die Hand-OP im September, konnte eigentlich auch erst ab Anfang November wieder stehen schießen. Und im Dezember war ich gleich nochmal richtig krank. Und ich habe schon gemerkt, oh, es läuft jetzt eigentlich nicht so optimal, aber es wird trotzdem eine optimale Leistung von mir erwartet. Und diesen Druck habe ich irgendwie nicht ganz so handeln können. Und ja, ich war dann trotzdem fast immer die beste Deutsche und ich konnte mich auch hinter keinem so richtig verstecken, weil ich habe gewusst, ich bin jetzt noch nicht so voll im Saft, eben von diesen Gründen her. Und ja, trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich nur rechtfertigen müssen. Warum bin ich nur 5. Ja, warum schon wieder nur 5? Jetzt warum nur 7? Und es ging irgendwie immer so weiter und ja, ich habe da das nicht so richtig rausgefunden, wie ich jetzt damit umgehe und dass ich wieder zu dem komme, dass mir egal ist, was andere denken, sondern dass ich das wirklich nur für mich mache. Und ja, da bin ich ein bisschen gestruggelt. Also der Druck war schon hoch.
Also ich weiß, wir haben ja vor der letzten Saison mal miteinander gesprochen. Das war bei der Einkleidung in Nürnberg. Und da hast du auch gesagt, ich brauche halt eben einfach das Gefühl, dass auch in der Vorbereitung alles geklappt hat und dass es super funktioniert. Kommt man dann auch in dieses Vergleichen, dass man sagt, Mist, jetzt hat's in dieser Saison oder vor dieser Saison nicht so wirklich geklappt mit diesem, dass man einfach so durchkommt. Auch nicht Krankheits- oder also keine Krankheit hat oder so. Also vergleicht man das? Struggelt man da auch so ein bisschen?
Ja, man vergleicht schon natürlich, aber ich konnte es, also ich habe da schon einen guten Umgang mittlerweile mit Rückschlägen. Ich glaube, ich konnte das beherrsche ich echt ganz gut, das so zum Kompensieren. Und ich habe trotzdem mich immer wieder aufgerappelt und ich war vor der Saison wirklich zufrieden mit meiner Form. Meine Leistungstests waren besser eigentlich diesen Sommer wie den Sommer zuvor. Also es gab eigentlich viele positive Indizien. Aber ja, ich glaube, die Krankheit im Dezember, die war dann so nochmal der letzte Tropfen, der dann irgendwie gesessen hat. Und dann, ja, ist schon schwer gewesen, sich da jetzt wieder zum Befreien.
Ja, und ihr als Leistungssportler kennt euren Körper und kennt euch ja auch am besten. Hat auch Thomas Dresen gesagt, der Kitzbühelsieger von 2018, den wir gleich nochmal hören werden. Aber wir sprechen natürlich gleich auch nochmal ausführlich über deine Olympischen Spiele und überhaupt deine Karriere. Und jetzt, auch wenn dich vermutlich jeder in unserer Community sehr gut kennt, stellen wir dich erst einmal nochmal vor.
Steckbrief.
Von Olympia vorne bis Olympia hinten. Franziska Preuß im Auf und Ab. Die talentierte Leichtathletin schnupperte mit 15 Jahren beim Biathlon rein. Nur zwei Jährchen später holte sie bei den Olympischen Jugendwinterspielen 2012 schon dreimal Gold. Ein steiles Auf, gefolgt von einem brutalen Ab mit für sie enttäuschenden olympischen Ergebnissen 2014 in Sochi. Doch nur ein Jahr später Weltmeisterschaftsgold 2015. Wiederholen konnte sie dieses WM-Gold einmal, 10 Jahre später. Dazwischen waren es viele Top-Platzierungen, Bronze- und Silbermedaillen. Für das oberste Treppchen fehlte der Wahl-Ruhpoldingerin auch im Weltcup häufig nur die letzte Präzision, etwas Tempo oder auch Gesundheit. Bescheiden, stets freundlich und erfolgsfokussiert arbeitete sich die heimatverbundene Preuß durch die Weltspitze bis in die Saison 24-25. Das war ihr Winter. Gold, Silber und zweimal Bronze bei der WM in Lenzerheide, dazu den Gesamtweltcup gewonnen und Sportlerin des Jahres geworden. Es schien die perfekte Krönung dieser abwechslungsreichen Karriere einer Individualistin zu sein, die im Team am stärksten war. Auch 2026 bei ihren 4. Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo nach verpassten Medaillen in den Einzelwettbewerben Bronze in der Mixed-Staffel. Und egal ob Konkurrentinnen oder Kolleginnen, alle feiern Franzi für ihren Charakter, den sie bei allen Aufs und Abs stets beibehalten hat.
Wenn du das alles so hörst, was hört sich am meisten nach dir an?
Ich glaube schon, das Stehaufmännchen. Also ja, ich glaube, das zeichnet schon meine Karriere aus, dass ich mich immer wieder zurückgekämpft habe. Weil ich habe wirklich in den 13 Jahren nur 2 Winter dabei gehabt, wo ich mal irgendwie nicht wirklich krank war. Und ja, die Quote ist nicht so hoch. 2 von 13.
Wir haben es gerade gehört, 3-mal Gold bei Jugend-Olympia. War dir da klar, dass das was ganz Großes werden könnte für dich?
Mm-mm, auf keinen Fall. Das war ja nur, ja, das, da ging Biathlon irgendwie nur easy aus der Hand. Es war alles nur irgendwie neu. Ich hatte nie große Erwartungen. Ja, es war, da habe ich Biathlon irgendwie gerade erst angefangen. Und jedes Jahr ging es irgendwie besser und schneller. Und man hat sich schon immer so an die Älteren orientiert. Und bei mir war das jetzt schon auch die Laura. Die war nur ein Jahr älter als ich. Und ja, die hat man dann irgendwie gekannt. Und dann wollte man natürlich so gut sein wie sie und dann kam man näher, dann war das Ziel, oh, jetzt mag ich einmal vor der Laura sein und dann hat sich da eine mega coole Dynamik zwischen uns entwickelt und ja, wir haben es dann geschafft, gemeinsam da irgendwie so im Weltcup uns zu etablieren und ja, wir haben dann unterschiedliche Karrieren genommen. Bei der Laura ging es ja immer weiter steil nach oben und ich habe dann schwierigere Jahre gehabt. Könnte auch sein, dass mir das halt am Anfang doch alles ein bisschen zu viel war und ja, der Körper, der holt sich dann schon die Zeit, die er braucht. Deswegen habe ich ein paar Jahre länger gebraucht, um mir die große Kugel zu holen im Vergleich zur Laura.
Es gibt ja nicht umsonst den Spruch, der da heißt, man soll auf seinen Körper hören. Ne? Das macht man natürlich als Sportlerin und Sportler nicht so. Aber wie war das denn? Also du hast ja gesagt, trotz dieser Goldmedaillen, die du bei den Jugendolympischen Spielen auch geholt hast, war dir nicht klar, dass das was Großes werden könnte. Aber es kamen doch bestimmt irgendwie andere Menschen auf dich zu und Trainer, die gesagt haben, da steckt was in dir. Also du kannst es schaffen.
Ja, definitiv. Ja, ich bin durch den Fritz Fischer da halt dazukommen zum Biathlon. Und ja, der hat immer so ein bisschen seine Hand über mir gehabt und mir hier und da geholfen und mich unterstützt. Und da kamen dann also die ersten Sponsoren und die unterstützen mich jetzt über all die Jahre. Dann haben wir die schlechten Jahre mitgemacht. Und da hat man dann schon gemerkt, ah, jetzt wäre es ein bisschen ernster. Aber trotzdem hätte ich niemals gedacht, dass ich die Karriere dann erlebt, die ich jetzt schlussendlich hab oder gehabt habe.
Was sagen deine Eltern und deine Freunde dazu? Also so, man sitzt ja wahrscheinlich auch nach so einem Karriereende zusammen, dann trinkt man, keine Ahnung, was, einen Tee, einen Kaffee, ist ein Kuchen dabei und dann lässt man so alles nochmal so Revue passieren. Was haben deine Eltern gesagt?
Ja, ich war daheim gleich am Dienstag und da war ich nur in der Phase, in der ich eher down war und eher jetzt so das Schlechte von den Spielen so ein bisschen mit heimgenommen habe. Und die haben aber dann auch gesagt, hey, du hast so viel erreicht, das hätte keiner von uns irgendwie gedacht, sei jetzt einfach stolz auf dich, weil ja, wie viel erreichen das schon, nicht so viele. Und das hat eigentlich ganz gut getan, mit ihnen da drüber zu reden, mit den Gedanken, die man da jetzt so gehabt hat,
Du warst in Antholz, wir kommen jetzt auf die Olympischen Spiele zu sprechen, mehrfach auf Medaillenkurs und dann kam da dieses eine letzte Schießen. Wie bewertest du dieses Rennen heute mit so ein bisschen Abstand?
Ja, schon immer nur sehr schade und man kann sich immer noch nicht erklären, was da im Kopf so los war in den Momenten. Weil es hat sich ja dann durchgezogen, die komplette Spiele. Und ja, ich glaube, letztes Jahr hat man eigentlich schon gesehen, dass ich mit Druck umgehen kann. Und das war eigentlich dann das Härteste für mich, weil man baut sich nach jedem Rennen wieder auf und das kriege ich jetzt in den Griff. Ich bin so nah dran, das ist eine Stellschraube, einen halben Millimeter und dann bin ich dran. Und dass man das nicht geschafft hat, dass man die den halben Millimeter umdrehen kann, ja, das war dann schon für mich so das Härteste, weil das hat sich wirklich noch Scheitern für mich angefühlt. Weil Platzierungen waren ja an sich nicht schlecht. Also im Weltcup wäre das völlig okay gewesen, aber trotzdem war das dieses persönliche Scheitern, dass man das nicht hingekriegt hat, im Kopf das zum Sortieren, diese 30 Sekunden, die entscheidend sind auf der Matte, dass man da wieder, ja, ich weiß nicht, was da los war, wie so eine Art Blackout. Ich habe gar nichts mehr kontrollieren können. Und ja, das war für mich persönlich als Sportler jetzt schon hart, dass man das nicht geschafft hat. Und das ist mal ein bisschen nachgehängt.
Aber hat man so das Gefühl, man ist sich selber auch fremd, weil man sich ja so gar nicht kennt?
Ja, voll, voll. Und es passiert, es war ja immer so das gleiche Muster. Ich habe einen zweiten Fehler daneben geschossen und dann einen fünften. Und es war bei allen Rennen irgendwie so, die entscheidend waren. Und sobald der erste Fehler passiert ist, war das Hirn irgendwie aus. Also das ist ganz ein schlimmes Gefühl, weil man weiß, ja schon irgendwie schauen jetzt alle auf einen und selber kann man aber gar nichts mehr agieren, sondern man, ja, keine Ahnung, wie wenn man neben dem Körper steht. Und man war erst wieder im Bewusstsein, als man in die Strafrunde ist und das ist halt ja nicht schön.
Und dann ärgert man sich wahrscheinlich auch ja, die ganze Zeit, ne?
Dann fragt man sich, was war jetzt wieder los und man kann sich selber einfach auch nicht erklären. Also man hat ja jetzt durchaus auch Kritik und alles einstecken müssen und ich hätte sofort ich bin ja schon kritikfähig, jeder von uns ist kritikfähig, weil sonst schafft man es nicht an die Weltspitze. Aber ja, manchmal muss halt konstruktive Kritik im Endeffekt sein. Aber das war jetzt schon, ja, war irgendwie schwierig.
Ich wollte gerade sagen, es gibt qualitative Kritik, konstruktive Kritik und es gibt halt eben Kritik, die möchte ich auch gar nicht wiederholen, vor allem im Social Media. Das ist wiederum ein anderes Thema, dann müsste man ein neues Fass aufmachen. Hattest du dir für Olympia bewusst Ziele gesetzt oder hast du einfach gesagt, ich gehe da einfach mal rein und guck mal?
Nein, ich habe schon bewusst Ziele gehabt. Ich wollte die Einzelmedaille nur gewinnen. Die hat mir irgendwie nur gefehlt in meinem Sortiment daheim. Und das war der Grund, warum ich weitergemacht habe nach letzter Saison. Weil die große Kugel, das war schon mein größter Traum als Sportler. Und ich habe mir aber bewusst entschieden, nein, ich mache nochmal weiter. Gerade mit Olympischen Spielen habe ich irgendwie eine schwierige Beziehung. Das wollte ich irgendwie nochmal anders erleben. Und auch ohne Nebenbaustellen im Vorfeld und ja, einfach mal das so laufen lassen zu den Spielen. Aber ja, wenn es bei Olympischen Spielen nicht läuft, da braucht man schon eine sehr dicke Haut als Sportler.
Definitiv. Aber würdest du jetzt immer noch sagen, es ist immer noch eine schwierige Beziehung? Oder kannst du sagen, ich kann auch irgendwann damit einen Frieden finden mit den Olympischen Spielen?
Ah, gerade schon eher nur eine schwierige Beziehung. Ja. Also nochmal würde ich jetzt nicht mehr 4 Jahre weitermachen, um das auszubaden. Also 1-0 für Spiele, die haben gewonnen.
Ich stelle mir gerade vor, bei Facebook, Beziehungsstatus, es ist kompliziert mit diesen Olympischen Spielen. Du hast ja dein Karriereende vor dem Massenstart öffentlich gemacht. Warum dieser Zeitpunkt?
Ja, das habe ich mir schon natürlich viele Gedanken gemacht, wann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Aber ich wollte es für mich schon aussprechen, vor dem letzten Rennen, weil für einen selber, ich meine, es war jetzt über 13 Jahre mein Leben und ich finde, man braucht dann einen bewussten Cut. Und ich finde, da gehört auch sowas dazu, dass man das nochmal ja, für alle klar ist, jetzt ist das letzte Rennen. Und da war es mir dann klar, man hat schon nur Ambitionen gehabt, dass es jetzt nochmal ein gutes Rennen wird. Aber ab dem zweiten Fehler habe ich dann gewusst, ja, jetzt habe ich eh keine Chance mehr. Und dann, ja, finde ich, habe ich es mir verdient, dass man dann einmal das nochmal anders aufsaugen darf, so ein Rennen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, vor dem letzten Rennen mache ich es offiziell. Und dann ist einfach für alle klar, jetzt bin ich weg.
Aber wie hast du das denn aufgesungen? Also war das wirklich so jeder Schritt, dass du gesagt hast, oh, das ist jetzt einer der letzten Schritte, die ich hier jetzt auf dieser internationalen Bühne mache?
Ja, schon irgendwie. Ja, es war dann natürlich jetzt, es war mein schlechtestes Massenstartrennen, das ich, glaube ich, überhaupt in meiner ganzen Karriere gemacht habe. Gerade die vier Fehler, keine Ahnung, was da los war. Aber ich glaube, mein Mann ist ja ein Mensch und das macht emotional ja schon was mit einem, wenn man jetzt weiß, ja, es ist jetzt wirklich das letzte Rennen und ja, irgendwie habe ich es da gar nicht mehr geschafft, mich so auf das Wesentliche dann zu konzentrieren. Aber auch nur, weil ich halt gewusst habe, jetzt bin ich eh schon im Hinterfeld. Dann war es schon auch schwierig, aber ja, dann habe ich wirklich geschaut. Mein Ziel war dann wirklich mit einem Lächeln über die Ziellinie zum Laufen, weil die Rennen zuvor war halt die Enttäuschung immer höher als irgendeine Freude. Und da war es klar, das Ziel, nochmal die Freude zu spüren, warum man überhaupt mit Biathlon angefangen hat. Und auch so, ja, Dankbarkeit zu haben für alles, was man erreichen durfte. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich da mit einem Lächeln übers Ziel fahre. Und Platzierung war dann eigentlich komplett egal.
Das ist ja auch schön, ne? Dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. So das erste Rennen, was man mit einem Lächeln beendet, weil es so das erste Rennen ist, weil man sich irgendwie drauf freut. Und das letzte Rennen, was man mit einem Lächeln dann nochmal beendet, weil es halt eben dann vorbei ist und weil man dieses Ende dann auch irgendwie selber gewählt hat. Aber wie war das denn für dich? Also war der Druck dann weg, nachdem du das öffentlich gemacht hast, dass es jetzt dein Karriereende sein wird? Oder also hast du da einen Unterschied auch gemerkt?
Ja, es hat sich schon leichter angefühlt. Also ich war auf alle Fälle erleichtert, dass es jetzt raus ist, weil das hat mich ja schon lange beschäftigt. Ja, dass sie da in dem letzten Jahr jetzt einfach was verändert hat. So, ja, schwierig zum Beschreiben. Ich habe einfach irgendwie gemerkt, es ist nicht mehr ganz mein Leben. Und ich habe mir immer mehr auf was Neues jetzt gefreut. Und so die Olympischen Spiele waren trotzdem, das war ja der Grund, warum ich weitergemacht habe. Bis dahin habe ich mich immer wieder so rappeln können und auch wieder motivieren können. Und ich war immer klar im Fokus wieder. Aber als ich gemerkt habe, das Ziel ist jetzt weg, habe ich halt klar gemerkt, oh, das letzte Trimester, ich kann da nicht mehr, ich mag da nicht mehr. Und dann muss man einmal konsequent entscheiden und auch ehrlich zu sich selber sein. Und ja, deswegen war das da jetzt dann eine klare Sache.
Aber hat dir das wehgetan, so ehrlich zu dir zu sein? Das ist ja keine leichte Entscheidung, ne?
Dann nimmer. Wie gesagt, ich merke das schon länger und gerade im Dezember, als ich da krank war. Und das macht ja immer wieder was mit Sportlern, wenn man wieder einen Rückschlag kriegt. Und da habe ich dann schon das erste Mal innerlich mich öfters so gefragt, ist es jetzt wirklich nur das, was ich mag, dass man jetzt wieder daheim sitzt, gefrustet ist, krank daheim im Bett liegt? Ist es jetzt wirklich nur das? Und das war dann so eine Phase, dann hat man es erst so immer mehr hinterfragt. Und im Januar wurde es dann immer klarer. Und dann habe ich gemerkt, es macht nichts mehr mit mir. Und selbst in Nove Mesto, als ich auf dem Podium noch war, habe ich gemerkt, ich fahre jetzt nicht mehr anders ins Hotel zurück, wie wenn ich Zehnter werde. Und das sind dann alles so Signale, die muss man immer ernster nehmen. Und ja, ich finde, Biathlon ist so ein cooler Sport. Der Sport hat schon allein verdient, dass jeder Sportler da 100% diese Passion fühlt. Und das ganze Team hat das auch irgendwie verdient. Und wenn ich das von unserem ganzen Betreuerstab erwarte, dann muss man das auch selber bringen. Und ich habe gemerkt, jetzt ist es echt schwierig, noch Spiele, ich konnte es nicht mehr aufbringen. Deswegen war es dann eigentlich eine einfache Entscheidung.
Aber hattest du in solchen Momenten, ich weiß, das ist jetzt ganz schön deep, was wir hier machen, aber hattest du in solchen Momenten auch ein schlechtes Gewissen? Also nicht nur dir gegenüber, sondern auch den anderen gegenüber?
Na, weil für das bin ich dann Profi genug. Ich habe schon alles gemacht, was man machen muss als Sportler. Ich bin da schon lange dabei und ich weiß genau, man darf sie nie zurücklehnen. Und ich habe mein Training genauso durchgezogen, wie es nur richtig meine Passion war. Aber ich habe gemerkt, ich als Mensch bin unglücklicher dadurch. Ich habe irgendwie weniger gelacht und das habe ich dann schon gemerkt. Und also, ja.
Ja, einer, der den Übergang von Karriereende zu dem Leben danach gerade hinter sich gebracht hat, ist Thomas Dresen. Er hat ja Abfahrt-Weltcups gewonnen, war Kitzbühel-Gewinner und stand plötzlich vor der Frage, was kommt eigentlich danach? Ja, wir haben mit ihm vorab gesprochen und wollten wissen, wie gelingt der Übergang in die Karriere nach der Karriere? Ja, und bei mir ist jetzt Thomas Dresen, einer der erfolgreichsten Abfahrer in der Geschichte des deutschen Alpinsports. Ich glaube, jeder von uns hat die Bilder immer noch vor Augen, wie du 2018 die legendäre Streif gewonnen hast. Könntest du dieses Rennen immer noch vor dem inneren Auge mitfahren? Also kann man dich wecken und du weißt immer noch genauso, wie du fahren musst?
Ja, hallo erst einmal. Wie soll ich sagen? Ich glaube, das war schon ein sehr einschneidendes Rennen in meiner Karriere. Und wenn ich jetzt so aus dem Stegreif die Fahrt Revue passieren lassen müsste, würde mir das bis mit allen ihren Einzelheiten relativ gut gelingen. So lange ist es ja jetzt auch noch nicht her. Und ja, aber jedes Rennen schreibt so seine eigenen Geschichten. Und diese vielen Kleinigkeiten, die bei uns jetzt halt in der Abfahrt, die unter der Fahrt passieren, die Öffentlichkeit aber gar nicht, vermute ich mal, gar nicht so wirklich mitkriegt. Das ist schon auch das, was so die Spannung immer hochhält und vor allen Dingen, wo man auch merkt, okay, es gibt immer wieder Kleinigkeiten, an denen man weiterarbeiten muss, und das hält dann auch die Leidenschaft und das Feuer einfach hoch.
Ja, ich glaube, nur wenige Menschen wissen, wie es ist, mit 140 Sachen einen Berg runter zu rasen. Also dementsprechend kann man das nicht so wirklich nachempfinden. Interessanterweise habe ich letztens mit Aljona Savchenko gesprochen und die hat mir gesagt, dass sie im Grunde genommen alle ihre Küren noch auswendig kennt und laufen könnte, seitdem sie 8 ist. Das ist krass. Könntest du auch noch dieses Rennen?
Also jedes Rennen seitdem ich 8 Jahre alt bin, das wahrscheinlich jetzt eher nicht. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil bei uns ja jedes Rennen irgendwo ein bisschen anders ist. So die Küren, schätze ich mal, dass die schon in gewisser Weise über einen Zeitraum ja gleich bleiben. Wie beim Dressurreiten ja, oder? Da haben sie ja ihr Kür, die sie dann immer vorreiten, und da ändert sich auch wenig. Bei uns, ja, also ich sage mal so, von den Siegen und die Rennen, wo es gut gelaufen ist, da könnt ihr auf alle Fälle die Fahrten nochmal in Kopf, ins Gedächtnis zurückholen. Aber jedes einzelne Rennen vermutlich nicht.
Das ist auch ganz gut, wenn man die negativen Rennen einfach so beiseite schieben kann. Großartig. Hast du psychologisch sehr gute Arbeit geleistet.
Hoffentlich relativ leicht.
Ja. Aber da hast du psychologisch gut gearbeitet, wenn du die negativen Rennen einfach so beiseite schieben kannst. Jetzt haben wir ja schon mal miteinander gesprochen und da ging es ja auch so ein bisschen um dein Karriereende. Da warst du aber noch aktiv und du hast gesagt, ich könnte mir so eine Rolle als Traumschiffkapitän total gut vorstellen. Was ist aus diesem Plan geworden? Fragt sich natürlich jetzt die Nation.
Wie soll ich sagen? Anfragen in die Richtung hat es keine gegeben. Ich habe das auch nicht unbedingt forciert. Wie soll ich sagen? Ich bin ein Typ, der grundsätzlich gegenüber neue Sachen und Herausforderungen offen ist. Also falls da in die Richtung irgendwann einmal Interesse nach wie vor besteht, dann kann man gern mit mir reden und bin für alles offen. Aber ich habe es jetzt noch nicht forciert, sagen wir es einmal so.
Sagen wir so, so ein Florian Silbereisen wird ja auch mal krank, ne? Und da muss ja irgendjemand einspringen. Das wäre dann deine Rolle des Lebens. Aber es wär immer noch so ein Traum. Genau. Traumschiffkapitän. Ist das immer noch so ein Traum bei dir?
Traum würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, wie soll ich sagen? Ich bin, wie ich schon zuerst gesagt habe, ich bin für alles offen. Aber jetzt halt unbedingt der Traum. Da habe ich schon andere Sachen, die für mich noch wichtiger sind. Speziell jetzt halt sportlich gesehen, habe ich schon noch das ein oder andere, was ich jetzt persönlich aktiv noch abhackeln will, was ich noch machen will, herausforderungstechnisch, was in der jetzigen Situation als Trainer natürlich schwierig ist, aber werden wir alles sehen, was die Zukunft bringt.
Da hast du die perfekte Überleitung geschaffen, die ich natürlich direkt annehmen werde, denn du bist jetzt Trainer beim DSV geworden, du bist für die Euro-Cup-Speedmannschaft im Einsatz. Was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen?
Wie soll ich sagen, also im Prinzip war es bei mir so, dass nachdem ich aufgehört habe, habe ich bewusstermaßen eigentlich jeglichen Kontakt irgendwo zu Trainern und Kollegen irgendwo abgebrochen, weil ich einfach einmal für mich nochmal meine Karriere irgendwie nochmal Revue passieren lassen wollte und einfach einmal Abstand gewinnen wollte zu dem ganzen Thema. Als dann aber der erste Winter, wo ich schon raus gewesen bin, also sprich letztes Jahr, losgegangen ist, und mit Fortlauf vom Winter habe ich einfach gemerkt, dass der Sport, der Leistungssport, der Skisport einfach nach wie vor eine brutale Leidenschaft, dass ich da brutale Leidenschaft dafür habe. Immer wäre traurig, wenn nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mehr aktiv in das Ganze eingreifen will und halt mithelfen will, dass man wieder schlagkräftige Mannschaft in der Zukunft irgendwann einmal haben. Und ja, dann bin ich eben mit dem Gedanken an unseren Cheftrainer Christian Schweiger herangetreten, habe zu ihm gesagt, du, so und so, ich könnte mir einen Trainerjob vorstellen. Und dann ist eben von ihm dann das Angebot gekommen mit dem Europacup-Speedteam, dass er mich da dabei haben würde. Und ja, das habe ich dann angenommen. Und ich muss sagen, jetzt ist so der erste Winter fast schon vorbei. Und es ist extrem spannend. Mir macht die Arbeit mit den Athleten extrem viel Spaß. Aber es kostet natürlich auch viel Energie. Und was man auch sagen muss, so privat daheim mit den Kindern ist es nicht immer leicht. Natürlich, meine Frau, die schaukelt das super. Also ohne ihre Unterstützung wird das sowieso nicht funktionieren, wenn sie sich daheim so um die Kinder kümmern würde. Aber natürlich, die Kinder, die sind jetzt auch 2,5 und knapp über ein Jahr alt, also noch sehr, sehr klein. Und ja, man muss natürlich schon sagen, man versäumt natürlich schon einiges. Aber ja, wie soll ich sagen, die Arbeit mit den Athleten macht extrem viel Spaß. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man Entwicklung sieht, aber da gibt es schon noch einiges zu tun.
Bis zu deinem Karriereende 2024, da warst du ja eines der Aushängeschilder bei den deutschen Alpinen. Wie hat es sich für dich dann angefühlt, nicht mehr ganz vorne in dieser ersten Reihe zu sein, vielleicht auch nicht mehr ganz so medial auch gefragt zu sein? War das ein Fluch oder war das ein Segen für dich?
Wie soll ich sagen, für mich persönlich war das eigentlich weder noch, weil ich bin jetzt nicht der Typ gewesen als Athlet, der jetzt halt die mediale Aufmerksamkeit unbedingt gesucht hat. Aber ich hab halt akzeptiert, dass es notwendig ist, dass man offen ist dafür mit Medien zum Arbeiten, weil, naja, als Sportler bist du irgendwo eine Person des öffentlichen Lebens und naja, man hat ja Fans oder Leute, die einen unterstützen, und dementsprechend habe ich ja auch gehabt, oder? Ich bin ja auch Fan und habe auch Vorbilder gehabt, denen ich nachgeifert habe, wo ich froh war, wenn die ein Interview gegeben haben und so weiter und Medienauftritte und alles. Also von dem, das jetzt mal zu dem. Aber als das dann meine Karriere jetzt vorbei war, es ist halt so, wie soll ich sagen, ich persönlich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, dass ich jetzt halt nicht mehr so oft in die Medien, mit Medien zu tun habe. Wenn Anfragen da sind, dann mache ich es natürlich, weil es geht ja, wie soll ich sagen, es geht ja um einen Sport, oder? Am Ende des Tages muss man sich halt immer klar darüber sein, es gibt Themen, die betreffen einen persönlich. Aber im Großen und Ganzen geht es jetzt halt ja für mich um einen Sport. Ich will einen Skisport nach außen positiv tragen. Ich will hoffentlich noch andere junge Athleten dazu bringen, dass sie den Weg in Richtung Abfahrt, Speed-Disziplinen machen, weil ich einfach der Meinung bin, dass die Abfahrt nach wie vor die Königsdisziplin ist. Da muss man einfach, das ist einfach was das Skifahrerische angeht, finde ich das die größte, das herausforderndste. Nicht skitechnisch, sondern skifahrerisch, wo einfach alles halt einfach zusammenkommt. Und du hast halt nur diese eine Chance. Natürlich, ein Super-G ist auch wichtig, aber schon die Abfahrt, finde ich, steht schon irgendwo, also für mich persönlich, irgendwo so über allem. Und ja, von dem her probiere ich halt dann eben so, wenn Medienanfragen oder so da sind, das halt dahingehend zu nutzen, dass ich halt klar mache, wie cool eigentlich unser Sport ist und dass es nach wie vor erstrebenswert ist, dem nachzueifern.
Du hast das so schön gesagt, deine Frau und deine beiden Kinder. Waren das so auch die Stützen nach deinem Karriereende, wo du auch nicht so das Gefühl hattest, dass du in so ein typisches Loch fällst? Oder haben die dich getragen danach?
Wie soll ich sagen? Also in dieses typische Loch bin ich genauso reingefallen, muss ich ehrlich zugeben. Wie soll ich sagen? Für mich hat es während der Karriere immer nur mein Sport gegeben. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn ich mal aufhöre. Was mache ich dann? Keine Ahnung. Mir war schon klar, dass es irgendwas im Sport sein wird. Aber wo die Reise dann hingeht, weiß man ja nicht. Ich habe Gott sei Dank Partner, die auch über nach der Karriere noch zu mir stehen, allen voran jetzt der Zölden natürlich, mit denen ich eine besondere Geschichte habe. Wo ich natürlich extrem dankbar bin, oder, dass die nach wie vor mir da so zur Seite stehen und mich da unterstützen, ist ja in der jetzigen Funktion als Trainer auch nicht unbedingt von Nachteil, wenn man weiß, man hat da ein Skigebiet, das einen unterstützt, was Trainingsmöglichkeiten angeht, das wird nicht einfacher. Aber natürlich, Frau und zu der Zeit, wo ich aufgehört habe, war Tochter gerade mal ein halbes Jahr alt, das relativiert dann schon vieles. Weil am Ende des Tages ist meiner Meinung nach das Wichtigste, Familie und Kinder und Frau natürlich. Und dementsprechend ist es auch was, wo ich sage, okay, während der Karriere, da ist ja jeder Sportler meistens so, ja, in seinem Tunnel muss da irgendwo sein, weil ansonsten, wenn da nicht der Fortschritt und die Entwicklung an erster Stelle steht, dann wird man wahrscheinlich auch keinen Erfolg haben. Aber wenn die Karriere dann vorbei ist, dann geht dann gleich mal der Blickwinkel ein bisschen auf und dann realisiert man eigentlich, wer einen unterstützt hat oder einen nach wie vor unterstützt, und was eigentlich das Wesentliche ist im Leben. Und das ist dann eben auch was, wo ich halt auch schon sagen muss, bei aller Leidenschaft, die ich für den Sport habe, nach wie vor die Freude, die ich auch habe beim Job, was ich derzeit habe, was unter keinen Umständen zum jetzigen ab jetzt irgendwo drunter leiden darf, ist einfach das Privatleben. Und ja, weil man lebt nur einmal, vermutlich. Und von dem her wäre es schade, wenn man da dann im Nachhinein, also ich mag mich nicht mit 50, 60 Jahren dann fragen müssen, boah, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel versammt oder habe ich das dann zu viel hinten angestellt, weil, wie gesagt, mein von klein auf war mein Ziel ja Sportler, Profisportler sein, nicht Trainer. Das Trainer sein, das macht mir Spaß und ich beschwere mir überhaupt nichts, was der Job mit sich bringt, weil, wie gesagt, ob das jetzt Netze aufstellen ist oder Piste präparieren, Stangen hochschleppen, Nachmittagsprogramm, das sind alles Sachen, was mir wirklich Spaß macht. Aber wie gesagt, es gibt ein Leben daheim auch und das darf einfach nicht zu sehr dann drunter leiden. Das muss man auch ganz klar sagen.
Hat dich denn irgendwas an diesem Rentner-Dasein, hört sich immer so despektierlich an, aber hat sich etwas daran überrascht?
Was mir eigentlich am Anfang wirklich am schwersten gefallen ist, war dieses Realisieren und Akzeptieren, dass es, man muss auf der einen Seite keinen geregelten Ablauf haben, aber es geht mir ab. Es ist mir abgegangen. Dieses in der Früh um 6.30 Uhr geht der Wecker, dann Frühstück mobilisieren, was weiß ich was machen und Training und geht schon. Und einfach aufzuwachen in der Früh und dieses ich muss nichts machen, das war für mich, muss ich ehrlich zugeben, das war für mich zu viel. Da bin ich nicht mit klargekommen. Ah, das fällt mir auch nach, wie diese Möglichkeit eigentlich, diese Freiheit im ersten Moment zu tun, was ich will oder nichts tun zu müssen. Das ist das, damit war ich oder bin ich ja nach wie vor teilweise überfordert und das ist dann auch manchmal, wenn ich dann daheim bin und ja, jetzt nicht unbedingt was zu tun habe, da sagt dann auch meine Frau ganz gern, weißt du was, geh einfach trainieren, weil du bist schon wieder unausstehlich, weil es jetzt halt, man merkt einfach anders, was du erwüst, aber du. Und mir fehlt dann einfach so dieser, wie soll ich jetzt sagen, Mut, aber ich traue mich dann nicht zum sagen, du passt es, wenn ich gehe jetzt halt mal was trainieren, weil ich müsste ja eigentlich nicht mehr, aber ich habe halt nach wie vor das Bedürfnis und wie gesagt, dieser fixe, geregelte Ablauf, wenn ich so an sich unterwegs bin, jeden Tag, tagtäglich, das geht mir ein bisschen ab, aber das ist ja auch nur, wenn ich daheim bin, also. Und es ist dann auch schön, wenn ich dann in der Früh aufwache und ich wache dann nicht auf wegen dem Wecker, sondern ich wache auf, weil vielleicht Tochter schreit, Papa, komm mal. Das ist ja dann schön, das ist ja nur ein schönerer Wecker, der schönste Wecker, den man überhaupt haben kann. Ja, und so wie jetzt beispielsweise heute, bin ich halt dann mit der Tochter zum Kinderschwimmkurs gefahren. Das macht dann auch Spaß. Und ja, aber jetzt dann in ein paar Minuten oder in einer Stunde geht es dann eh weiter in Richtung Paston, weil wir da wieder FIS-Rennen haben. Also das ist halt dann dieses Daheimsein und das Genießen, aber dann auch dieses Verabschieden und wieder wegfahren müssen, das fällt mir dann schon ab und zu ein bisschen schwer, aber gehört halt dazu.
So dieses Umswitchen, ne? In wenigen Stunden.
Ja, genau.
Und ich kann schon mal verraten, spätestens wenn eins deiner Kinder in die Schule kommt, dann hast du wieder eine Struktur. Das ganze Jahr. Ja. Da kannst du dich schon
davon gehe aus, ja.
Du hast ja den Rummel um das Karriereende von Franzi Preuß mitverfolgt. Was würdest du ihr für die ersten Monate mitgeben und wie gelingt dieser Übergang optimal?
Also den Tipp, den ich gekriegt habe von vielen Ex-Profi-Sportlern, die ihren Weg danach dann gemacht haben, das würde ich ihr weitergeben, nicht gleich Hals über Kopf was Neues anfangen, nur weil man das Bedürfnis hat, ich muss jetzt was machen, sondern einfach einmal, so schwer es ist und so schwer es mir auch gefallen ist, Zeit nehmen und einmal zur Ruhe kommen und einfach mal Abstand gewinnen. Und dann kristallisiert sie dann eh raus, was man machen will, was einem Spaß macht. Und ich gehe mal schwer davor aus, dass es ihr, sie war ja auch erfolgreich und lang genug dabei und sie wird jetzt wahrscheinlich finanziell jetzt auch nicht unbedingt den größten Druck haben, dass sie jetzt sofort irgendeinen Job machen muss, sondern sie soll sich Zeit geben, dass sie ja halt klar darüber werden kann, was ihr Spaß macht und dann soll, dass man halt dann was arbeitet, was einem Spaß macht. Und wie gesagt, das, wenn sie das nach einem Monat schon weiß, dann freut es mich für sie. Aber sie sollte sich da jetzt nicht zu viel Stress machen.
Thomas hat ja auch über die Identität gesprochen, über das Loch nach dem Leistungssport. Hast du davor so ein bisschen Respekt?
Also es ist bestimmt irgendwie eine Umstellung, weil jetzt kann man, glaube ich, viel mehr Mensch sein, wie man das als Sportler war. Und während einer Profikarriere, man identifiziert sich ja schon irgendwie über den Sport und der fällt jetzt aber weg. Aber ich glaube, ich habe da schon ein wirklich gutes Umfeld, bin da auch gesettelt genug. Und ich habe ja auch während dem Sport, dadurch, dass ich auch viel einstecken habe müssen, habe ich das da auch schon gelernt, dass man sich nicht nur über den Sport identifizieren darf. Deswegen, oder hoffe ich, dass ich da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung habe in dem. Weil ich habe ja auch schon ein paar Mal im Winter abbrechen müssen und war dann irgendwie auch kein Sportler mehr. Und das war damals schon eine Herausforderung. Und ich habe aber gesehen, damals, die Welt, die dreht sich trotzdem einfach weiter. Und eigentlich ist es so eine kleine Blase, in der wir uns bewegen. Und eigentlich interessiert es keinen so groß. Also, und das waren da eigentlich coole Lehren. Und deswegen, glaube ich, bin ich da jetzt schon ein bisschen vorbereitet, wie wenn ich sowas noch gar nie hätte erleben müssen. Ich habe jetzt nicht große Angst, dass ich in ein Loch falle, aber es wird bestimmt irgendwo eine Umstellung werden. Aber ich freue mich total, einfach das rauszufinden, was Leben sonst noch so zu bieten hat. Und das motiviert mich jetzt eigentlich auch. Und da merke ich ja, da fühle ich wieder so die Freude an dem Ganzen.
Aber interessant, was du gerade sagst. Ich glaube, Dirk Nowitzki hat das mal für sich so zusammengefasst. Er hat gesagt, ich werfe einfach ein Bällchen und Millionen Menschen schauen dabei zu, wie ich das Bällchen in diesem Körbchen befördere. Irgendwie absurd, aber auch irgendwie cool, weil es ist ja auch seine Leidenschaft, seine Passion gewesen. Thomas Dresen spricht auch in dem Interview darüber, dass er am Anfang so ein bisschen überfordert davon war, keinen festen Tagesplan mehr zu haben, ne? Um 6.30 Uhr aufstehen, dann die erste Trainingseinheit zu absolvieren und so weiter und so fort. Fällt es dir schwer, dann nicht mehr auf so ein klares Ziel hinzuarbeiten oder wie ist das für dich?
Ja, das ist bestimmt sowas, was fehlen wird. Aber ich habe schon auch klar das Ziel, dass ich ab Oktober was Neues anfangen mag, eine neue Ausbildung und mich da auch weiterentwickeln mag. Und ja, wie schnell vergeht die Zeit? Also ich denke, der Oktober ist schnell da. Und bis dahin mag ich die Zeit nutzen, mir auch Verschiedenes anzuschauen und mag mir da schon auch so kleine Aufgaben setzen, weil ja, sonst verfällt man, glaube ich, schon schnell in so einer Phase, wo man den Drive nicht mehr findet. Und das würde ich schon gerne umgehen. Natürlich, das darf man auch mal zulassen und ist, glaube ich, auch okay, nach so vielen Jahren, wo man jeden Tag diszipliniert unterwegs war, den Ehrgeiz immer gehabt hat. Aber ja, dadurch, dass ich weiß, ab Oktober fängt da irgendwas Neues an, glaube ich, geht's dann.
Und jetzt fragen sich 30 Millionen Menschen, ja, was macht sie denn ab Oktober? Was machst du ab Oktober?
Ja, weiß ich noch nicht.
Also ich Aber hab, was Neues.
Was Neues. Ich habe so... Ja, ich weiß schon ein bisschen, was mich interessiert. Wir haben ja ein Haus gebaut vor ein paar Jahren und das fand ich wirklich spannend, in die Richtung irgendwie auch was beruflich zu machen. Aber genaueres, ja, nehme ich mir jetzt die Zeit, um da wirklich nochmal Klarheit und Erfahrung zu bekommen, ob es wirklich das ist, was ich mag. Aber ich würde schon gern was außerhalb vom Sport einmal sehen und erleben.
Wenn man so ein Haus baut, was braucht man alles? Architekten, Innenarchitekten?
In die Richtung,
Baufirma, gegründet ist eine Baufirma. Ja, sehr schön. 13 Jahre Weltcup. Kannst du irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen und sagen so, das war der Moment meiner Karriere? Oder geht das gar nicht, wenn man 13 Jahre lang wirklich auf diesem Niveau mitgelaufen ist?
Boah, ein Moment ist schwierig. Es waren schon mehrere Schlüsselmomente, würde ich sagen. Dann kam das eine zum anderen vielleicht, weil ja damals mit 19 war nicht so, ja, ich bin safe mal Gesamtweltcup, sondern ich war eher immer der Typ, der ja kleinere Ziele gehabt hat und wenn man die erfüllt, dann macht man den nächsten Step. Und deswegen war erstmal so das Ziel, in den Weltcup zu kommen. Ja, bin dann gleich in diesem olympischen Jahr da eben reinkommen und Sochi war schon eine harte Lehre. Also wir haben da jetzt tatsächlich letzten Sommer ein paar Mal drüber gesprochen, weil eben die Männer die Goldmedaille ja jetzt im Nachhinein nur bekommen haben und ja, dann war Sochi irgendwie schon nochmal präsent und wie unterschiedlich das jetzt auch in unserem Fall Simon erlebt hat zu mir, dem war das auch teilweise gar nicht so bewusst, wie das für uns war. Deswegen, ja, da ist einem das schon nochmal bewusst worden, wie tough Sochi war für 19-jährige Sportlerin mit Träume. Da habe ich mir gedacht, hui, also wenn das Weltcup ist, dann glaube ich, ziehe ich zurück.
Vor allem jetzt in dem Alter, wo wir sind, guckt man nochmal zurück und denkt sich, oh, mit 19 war man doch total klein.
Ja, ja.
Da ist man eigentlich ein Kind. Man fühlt sich selber mit 18 total erwachsen. Ne? Man hat ja Abitur in der Tasche und so weiter und so fort, aber man ist eigentlich total klein. Ja. Gab es bei dir trotzdem den Gedanken, als es dann ausgesprochen war oder als du auch für dich oder mit dir fein warst, zu sagen, okay, ich beende jetzt meine Karriere, trotzdem auch mal den Gedanken zu sagen, oh, das ist vielleicht doch zu früh?
Mm-mm.
Gar nicht.
Nein. Also es war eigentlich für mich immer klar, dass ich nach diesem Jahr aufhöre. Ich wollte eigentlich schon vor 4 Jahren aufhören, deswegen habe ich 4 Jahre länger gemacht. Aber dadurch, dass dann noch Peking, ja, es waren einfach irgendwie auch schwierige Jahre, gesundheitlich, körperlich. Dann wollte ich damals so auch nicht aufhören. Ja, dann macht man nochmal 1-2 Jahre weiter. Dann ja, läuft es irgendwie wie letztes Jahr richtig gut. Dann
blöd,
denkt man, ja,
einfach
Jahr
den Gesamtweltcup gewonnen. Mist.
Dann kann ich jetzt das eine Jahr auch noch machen. Von dem her war das schon immer klar, nach 26 ist jetzt wirklich endgültig Schluss. Und ja, deswegen habe ich es da nie bereut, ob's oder mich hinterfragt, ob es jetzt zu früh ist oder nicht.
Aber wie ist das denn? Also brauchst du so im Alltäglichen auch dieses Messen, diesen Wettkampf? Oder bist du auch mal ganz froh, das nicht mehr machen zu müssen?
Also jetzt würde ich definitiv sagen, ich bin froh, wenn man das nicht mehr hat, dieses Messen und immer diese Erwartungen. Und auch diese, man hat ja immer noch vor jedem Wettkampf trotzdem immer einen Mordsrespekt gehabt. Und man war immer so angespannt und man konnte auch jetzt vor dem Wettkampf echt nie viel essen. Also das ist so ein Gefühl, das war immer noch da. Und deswegen, das wird mir jetzt nicht abgehen, aber vielleicht denke ich da in einem halben Jahr, in einem Jahr anders und denke mir auch mal wieder so, wirklich so die Lunge fühlen, vermisst man doch. Mal schauen.
Du hast ja zuletzt selber dein Training gesteuert für dich, das zum Thema selber wissen, was man braucht und was man vor allem nicht braucht. War das auch so ein bisschen dein Schlüssel zum Erfolg? Würdest du das im Nachgang so sagen?
Ja, voll. Also das war alles so ein bisschen ein Prozess. Wir haben zwischen 18 und 22 ein Trainerteam gehabt, mit dem bin ich gar nicht so zurechtgekommen. Und es war gar nicht meine Philosophie, die ich selber als Sportler habe. Und deswegen habe ich mich da dann ein bisschen distanziert und habe da schon ein bisschen gelernt, meinen eigenen Weg zu gehen. Und dann ja, hat sich das so entwickelt. Und dann kam nach Peking ein neues Trainerteam, unter anderem mit dem Sverre Olsby-Reuseland aus Norwegen, die ja von Haus aus mehr so selbstgesteuertes Training anbieten für die Sportler und das war dann eigentlich für mich eine coole Chance und ja, die Arbeit mit ihm hat mir immer Spaß gemacht, weil es immer auf Augenhöhe war und ich konnte ja dort zu 100% meine Erfahrung und ja, alles, was ich schon so erlebt habe, da in das Training mit reinbringen und es war nie irgendwo eine Diskussion.
Kommen wir zu einer neuen Rubrik und zwar zu der Rubrik Schnee von gestern.
Schnee von gestern.
I can't believe this, it's like a dream and I can't say anything because it's everything is so new and it's amazing.
How hard did you have to work for this?
The last round was very hot, but I always thought, okay, let's go, let's go, let's go. And then it was okay.
Kannst du dich noch daran erinnern, wo das war, wann das war?
Also direkt erinnern nicht. Natürlich weiß man jetzt von den Bildern, es war Innsbruck die Jugendolympiade damals. Aber ja, unangenehm.
Als du noch ganz klein warst.
Ja.
Ja, vor allem, da bekommen ja auf einmal Medienleute und halten dir irgendwie das Mikrofon unter die Nase. Man weiß überhaupt gar nicht, was man machen soll, oder?
Ja, ja.
Das sind so die ersten Erfahrungen.
Ja.
Aber ist das etwas, was du gerne immer gemacht hast? Oder war das eher so, okay, das gehört dazu, dass ich halt eben dann mit den Reporterinnen und Reportern sprechen muss?
Also ich sag mal jetzt so 80% war so part of the job. Und 20%, ja, dann hat man es einmal gern gemacht.
Es kommt immer darauf an, welche Leute dann da stehen.
Das und ja, wie es halt läuft.
Genau, also wenn es gut läuft, dann ist man auch gut drauf. Aber hatte ich dieser Erfolg damals dann endgültig davon überzeugt zu sagen, so ich gehe jetzt all in, ich mache das jetzt, ich werde jetzt Profi?
Ja, zumindest habe ich eigentlich mir nie Gedanken gemacht, was anderes zu machen. Und ich habe dann damals, da war ja nur auf der normalen Schule, als in Innsbruck diese Jugendspiele waren. Und ich war dann irgendwie auch froh, dass die Schulzeit rum war, weil ja, das war dann schon irgendwie auch sehr stressig. Wir haben ja weit weg gewohnt von Ruhpolding. Die Schule hat eigentlich gar keine Rücksicht irgendwo genommen. Und dann war das schon irgendwie halt eine Challenge, da beides unter einen Hut zu bekommen. Und deswegen war ich dann einfach froh, als die Schulzeit rum war. Und ja, habe mich dann damals entschieden, dass ich zum Zoll gehe. Und da kann man ja eigentlich ab Tag 1 100% Profisportler sein und sich da voll fokussieren. Und dadurch, dass ich dann schon, ich war nicht komplett schon gesetzt für den Weltcup, aber die Chancen standen sehr gut, war mir das halt einfach wichtig, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt in den Weltcup komme, und dann haben wir viel mehr Lehrgänge, man ist viel mehr weg. Man muss gleich alles irgendwie professioneller machen, ein paar Stufen überspringen in der Entwicklung. Und dann war es mir da eben wichtig, voll Zeit zu haben für das. Und deswegen habe ich mich für den Zoll entschieden. Und ja, bin da sehr dankbar für die Förderung. Und ja, konnte es jedem empfehlen.
Und es hat sich anscheinend auch gelohnt.
Jetzt können Sie das Ziel sehen. Jetzt wird es ohrenbetäubend. Jetzt ist es unfassbar laut. Jetzt ist es ein Kampf, ein Krampf. Sandra Wald bereits ohne Stockeinsatz, schiebt, skatet, versucht sich heranzusaugen. Jetzt ist sie neben Franziska Preuß, wieder dahinter. Sie gehen beide in die mittlere Spur, jetzt muss Sandra Wald wechseln, sie muss neben sie gehen. Das reicht für Franziska Preuß, das reicht!
War hier.
Ja, ich habe kurz gebraucht, bis ich gewusst habe, welcher Rennen das ist. Aber ja, es war der Weltcup-Sieg hier in Ruhpolding. Mein erster, es war sehr, sehr cool, dann daheim vom Heimpublikum. War ein cooler Tag.
2019 ist jetzt auch 7 Jahre her, kurz zurückgerechnet.
Ja,
ist das, also erzeugt das immer noch, also ich habe Gänsehaut, aber wie ist das bei dir?
Ja, das war schon ein besonderes Rennen, gerade mit diesem Zweikampf mit der Ingrid. Und sowas verbindet einen immer Sportler. Also ich mag die Ingrid oder wir verstehen uns jetzt auch noch richtig gut. Und ich glaube, sowas ist prägend für beide, die da um den ersten Weltcup-Sieg kämpfen. Und ja, war schon ein besonderes Rennen.
Aber wie ist das denn, wenn man dann so seinen ersten Weltcup-Sieg holt? Also man arbeitet ja lange Zeit darauf hin und auf einmal ist es soweit. Also kann man das dann fassen oder wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Ja, an dem Tag schon ein bisschen surreal. Und ja, da weiß ich nur, da waren dann so viele, ja, ich war da so lange in der Mixzone, ja, noch im Wettkampf. Und dann hier nur zu Heimweltcup-Zeiten hat man immer ein bisschen mehr Sponsorentermine außenrum. Und es war schon richtig cool, mal mit so einem Erfolg da irgendwie so Termine zu machen. Und dann habe ich mal eben auch gedacht, ja, jetzt geht's nach Antols und jetzt machen wir da so weiter. Und ein paar Tage später habe ich gar keine Stimme mehr gehabt, so eine richtige Kehlkopfentzündung. Bin wieder von Antols heimgefahren. Deswegen meistens kam irgendwie noch so, man konnte so einen Erfolg gar nicht richtig auskosten, weil gleich immer wieder der Mann mit dem Hammer kam und mal wieder, ja, geerdet wurde.
Dann bin ich mal gespannt, was du nach diesem Erfolg gemacht hast.
Jetzt der kleine Vorteil von Franziska Preuß. Aber sie hat die Außenbahn und jetzt der Sturz von Lujo Monod. Das gibt's doch nicht. Ein Sturz zur falschen Zeit. Es ist ein Wahnsinn. Das könnte das entscheidende Handicap gewesen sein für Lujo Monod. Irre, sie wollte da die Innenbahn zu eng nehmen und kam da ins Straucheln. Das war auf keinen Fall Schuld von Franziska Preuß.
Ja, das war ein krasses Wochenende und jeder Tag wurde irgendwie krasser. Und ja, das Finale war schon wirklich, also Anspannung pur. Und ich war da, also es war, da waren es wirklich brutal gemischte Gefühle, so im Ziel. Mir hat es unendlich leid für die Lu, dass das jetzt irgendwie so, ja, der Kampf so geendet hat. Man hat irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, obwohl das man irgendwie gleichzeitig gemerkt hat oder gewusst hat, ich war da jetzt eigentlich nicht schuld. Aber trotzdem bin ich halt als Mensch einfach so, dass ich mich da gleich selber auch hinterfrage. Und ich war, was ich mich auch noch richtig erinnert, ich war so erleichtert, aus dieser Situation raus zu sein, dass man immer jeden Tag jetzt Vollgas performen musste. Weil diese letzten 3 Wochen letztes Jahr waren mental echt das Schwierigste, was ich jemals, glaube ich, dann gehabt habe. Und dieser Druck und einfach, oder dieser eigene Druck, den man sich macht. Und zu wissen, weil die Lu kam näher und näher, man darf sie jetzt absolut nichts mehr erlauben. Deswegen war ich da auch so erleichtert, dass dieser Kampf jetzt einfach auch vorbei war. Egal, wie das dann ausgegangen wäre, aber ja.
Es ist für dich gut ausgegangen. Ja. Du hast den Gesamtweltcup gewonnen. Also es ging um nichts Geringeres als den Gesamtweltcup. Sprecht ihr zwei darüber noch, über diesen Moment? Oder ist es fein?
Jetzt eigentlich nimmer. Die Lu war ja im Sommer mal bei mir. Die war da auf Durchreise und dann, ich glaube, 2 Tage war es bei mir. Und da haben wir mal ein bisschen drüber gesprochen. Eigentlich im Rahmen von einem gemeinsamen Sponsorentermin. Und das hat irgendwie mir auch nochmal gut getan, von ihr das so zu hören. Auch warum sie gestürzt ist und wie sie das einschätzt. Und es war wirklich so, auch für sie, sie war ja damals in Oslo, hat sie auch sofort nach der Ziellinie gesagt, oh, es war ihre eigene Schuld, sie ist irgendwie mit dem Stock da an ihren Ski gekommen. Und im Sommer hat sie das halt auch nochmal erklärt, wieso sie gestürzt ist. Und es war irgendwie cool, mit ihr da so offen zum Reden. Und sie, ja, war da, also das schätzt sie echt so hoch ein, von ihr als Sportlerin, dass sie da selber sich den Fehler irgendwie eingesteht und nicht, ich meine, es ist ja viel leichter, es auf andere zu schieben. Aber sie war da ab der ersten Minute im Ziel total klar und das finde ich schon echt eine Größe von einem Sportler.
Also sie hat auch direkt den Wind rausgenommen. Hattest du im Nachgang so das Gefühl, diese Geschichte wurde größer aufgebauscht, weil es genau um diesen Moment ging, um den Gesamtweltcup, als es dann letztendlich eigentlich war?
Ja, ich glaube, weil ja die ganze Story um diesen Gesamtweltcup, das war ja dann nicht nur das eine Rennen, sondern weil das halt prinzipiell so eng war und dann nochmal dieser Trikotwechsel vor dem letzten Rennen, dass sie da das Gelbe übernommen hat und die ganze Story war ja irgendwie schon, ja.
Es war spannend, ja.
Und ja, dadurch wurde es irgendwie auch schon so groß gemacht, weil normal war das ja die letzten Jahre schon immer irgendwie klar. 2 Wochen vorher wäre Gesamtweltcup gewinnt und dann war das halt nur so ein Nebenschauplatz. Ah ja, jetzt hat er endlich seine große Kugel. Mhm. Und ich glaube, das war schon letztes Jahr was Besonderes, dass das so ein Kampf war bis zum letzten Meter tatsächlich. Und deswegen war das an sich einfach schon eine große Story.
Auch wenn wir dir weniger Nervenkosten gewünscht hätten. Es war für uns total spannend und ich habe auch total gerne zugeguckt. Also ich habe immer noch die Bilder vor dem inneren Auge. Also kann man sagen, ihr seid immer noch befreundet?
Ja, definitiv. Also ihr war ja schon gesagt, ich komme im Sommer mal bei ihr vorbei, weil ich habe jetzt Zeit. Und also die Lu ist echt, mag ich charakterlich richtig gern. Und ich glaube, wir verstehen uns auch über den Sport hinaus. Also das passt, glaube ich, gut.
Also je nachdem, wie viel Zeit du dann hast, je nachdem, was du dann ab Oktober so, machst. Ja. Ne? Also das wissen wir ja noch
Im
nicht.
Im Sommer habe ich ja nur Zeit.
Genau, im Sommer, Lu, kommt sie vorbei. Da hat sie Zeit. Eine Bronzemedaille bei Olympia. Wie ordnest du das ein?
Ja, klar, es ist, ich bin mir schon wirklich bewusst, es ist was Besonderes und bei Spielen wird es irgendwie nur mal klarer. Es fahren halt nur 3 glücklich nach Hause und die anderen 80 auf der Startliste fahren halt schon eigentlich enttäuscht heim. Deswegen eine Medaille gewinnen ist schon was Besonderes und ich bin da auch sehr dankbar und gerade in der Mixstaffel, das ist wirklich schwer, in dem Rennen eine Medaille zu gewinnen, dass wir das da als Deutschland geschafft haben. Aber ja, was dann irgendwie so danach gefolgt ist, nach der Medaille, das sind halt so Momente, die einen menschlich schon betroffen haben. Deswegen habe ich mich wirklich gefragt, ist mir das, was man dann einstecken muss, überhaupt zur Medaille wert? Also es waren schon irgendwie auch so Gedanken, die ich definitiv gehabt habe, ob mir das jetzt wirklich das wert war, dass man dann wieder ja so viel aushalten muss. Aber es ist, wie es ist. Also man kann es dann eh nicht mehr ändern und ich nehme die Medaille natürlich gern heim. Aber ja, macht jetzt emotional nicht so viel Positives mit mir, die Medaille.
Ich muss kurz mich daran erinnern an Eileen Gu, die Freestylerin, die ja auch bei der Pressekonferenz gefragt worden ist, ob sie 2x Gold verloren hätte oder 2x Silber gewonnen. Und da hat sie auch gesagt, ich bin die erfolgreichste Freestylerin, weibliche Freestylerin in der Geschichte. Also diese Frage stellt sich gar nicht. Mhm. Und letztendlich ist es ja bei dir genauso. Du bist ja eine der erfolgreichsten Biathletinnen Deutschlands über die letzten 13 Jahre gesehen. Eigentlich immer irgendwie Top 10 vorne mit dabei. Würdest du sagen, dass im deutschen Biathlon einfach viel zu viel gemeckert wird, auch von außen?
Ja, ich glaube, nicht nur im Biathlon, oder? Also
in jeder Sportart irgendwie, ne?
Ja, Und für mich ist das auch, muss ich sagen, ein total befremdliches Verhalten von außen, wenn man eh schon sieht, wenn sich das da irgendwie schlecht geht oder dass da jetzt wer enttäuscht ist, dass man dann auch noch, ja, soziale Medien ist natürlich da ein Türöffner für so Frust von anderen, dass man dann auch noch einen draufdrückt, das ist für mich ein total befremdliches Verhalten und ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, warum man das macht. Aber irgendwie hat sich das so etabliert, total schade. Aber es gehört halt aktuell irgendwo auch einfach zum Leistungssport dazu, über alle Sportarten. Also ich denke mal, Fußball ist da nur 100 Stufen krasser, was die so aushalten müssen. Deswegen, man muss da für sich irgendwie einen Umgang einfach finden, weil ich denke mal, dass das in Zukunft nicht besser wird.
Ich war also schon traurig, dass du das sagst, ne? Dass das irgendwie so dazugehört, weil eigentlich sollte es nicht dazugehören. Was würdest du denn für deine jungen Kolleginnen und Kollegen, die ja nächstes Jahr wieder da stehen werden und wieder in die Spur gehen werden und wieder am Schießstand stehen werden, was würdest du dir wünschen diesbezüglich?
Ich denke, für sie, für die Sportler, für meine Teamkollegen oder ehemaligen Teamkollegen, dass sie ja, es einfach nicht persönlich nehmen. Dass man wirklich immer sich klar ist, warum man es macht und man macht es nur für sich und man muss kaum was beweisen. Aber ich weiß natürlich auch, es ist schwierig manchmal. Aber ja, wenn sie das schaffen, glaube ich, dann hat man doch viel gewonnen.
Da wären wir wieder bei dem Punkt von eben, ne? Wenn es konstruktive Kritik ist, dann kann man das in einer gewissen Weise auch irgendwie annehmen für sich. Aber wenn das natürlich dann ausartet, vor allem Social Media mäßig, dann ja, ist es schwer, das sich nicht zu Herzen zu nehmen. Wir haben jetzt gerade über deinen Karriererücktritt gesprochen. Wenn wir so auf das Team gucken, ich weiß gar nicht, ob du da so drauf blickst, aber kann oder welche deiner ehemaligen Kollegin kann in deine Fußstapfen treten, um das einfach mal so zu formulieren? So, Punkt.
Oh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es keiner versucht. Also ich war ja auch schon oft in der Position, weil vor mir haben ja auch schon andere aufgehört. Und ja, es geht einfach immer weiter. Und ich glaube, jeder muss einfach selber seinen Weg gehen. Und das, glaube ich, einfach das Allerwichtigste, dass man immer bei sich bleibt, mutig seinen eigenen Weg geht, Verantwortung für sich übernimmt. Und ich glaube, dann ist es ja völlig egal, wer da mal im Team war, wer vorher irgendwie erfolgreich war. Weil ja, das war für mich dann immer das Wichtigste. Als damals Laura aufgehört hat, als Denise aufgehört hat, da wurden mir ja dieselben Fragen gefragt.
Also Thomas Driesen hat ja gesagt, dass er dir alles zutrauen würde. Würde dich zum Beispiel auch so eine Trainerrolle reizen? Wäre das was für dich, so wie er das ja jetzt gemacht hat?
Oh, eigentlich nicht. Also ich könnte mir vielleicht mal vorstellen, wenn ich jetzt so mein neues eigenes Leben so auf die Kette bekommen habe, dass man dann im Nachwuchs mal hilft und da ein bisschen unterstützt, weil ich glaube, das ist irgendwie auch noch echt was Cooles. Aber ja, jetzt so einen Bundestrainerposten irgendwo zu haben, sehe ich jetzt gar nicht. Aber da ist das auch noch alles zu frisch. Also.
Aber ich stelle mir das gerade vor, wie du so zwischen Sechsjährigen rumturnst, die dann auch eher den Schmetterlingen irgendwie hinterher gucken, als dann irgendwie sich zu konzentrieren. Also kannst du dir das vorstellen? Also bist du dann eine gnädige Trainerin, eine geduldige Trainerin? Oder wie würdest du dich einschätzen, wenn du das machen würdest, mit dem Nachwuchs zu arbeiten?
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich hätte schon irgendwie, es ist wahrscheinlich schon schwierig, wenn man selber Leistungssportler auf höchstem Niveau hat. Wir haben ja richtig hohe Ansprüche, dass man die dann auf einmal ja,
so ein bisschen runterschraubt.
Das ist wahrscheinlich Franzi,
es
Challenge.
Ist ein Kind.
aber ja, ich glaube, ich kann mit Kindern auch ganz gut umgehen. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist sowieso, dass die Hauptsache gerne Sport machen. Und dann ist es, glaube ich, erstmal egal, ob die jetzt 4 Scheiben treffen oder 3 oder nur eine. Solange die ja Gaudi haben in dem Alter, ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du hier durch die Tür trittst und der Biathlon-Nachwuchs da ist, dann wird dir doch erstmal alles irgendwie aus dem Gesicht fallen. So, oh, Franz Prost, ja. Oder? Also machst du die Erfahrung, dass die so, wow, Gott ist da.
Ja, also die Kleinen, ist schon richtig süß, wenn man die im Sommer mal, wenn man gemeinsam auf der Rollerbahn ist, da macht man gerne mal ein Foto mit denen und motiviert die mal und feiert die auch mal an und oder sagt auch mal, wenn jemand schon richtig gut läuft, wenn man da richtig merkt, der schwebt jetzt.
Der fliegt. Après-Ski. Kommen wir zu unserer Rubrik Après-Ski und gucken so ein bisschen mal hinter die Kulissen. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass ihr nach dem letzten Rennen noch eine kleine Abschlussfeier hattet. Da ist recht wenig bekannt in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, man weiß es nicht. Aber kannst du so ein bisschen Einblicke geben? Also wer war zum Beispiel der Letzte auf dem Dancefloor, wenn man das so sagen kann?
Also ja, grundsätzlich muss man sagen, finden Partys bei uns echt wenig statt, bis gar nicht. Eigentlich immer nur nach dem letzten Weltcup, weil davor ja, gibt es einfach es ist einfach die Gefahr bei uns im Krankwerden. Jeder ist auch körperlich richtig kaputt und ist eher schon ein bisschen im Überlebensmodus. Deswegen muss man da einfach auch haushalten. Deswegen erfahrt man da auch nicht viel, weil es einfach auch nichts gibt, was man erfahren kann.
Punkt. Sorry.
Ja.
Boulevardpresse, sorry.
Ja.
Können wir leider nichts liefern. Ja, ich glaube, weil viele denken so, ja, Olympische Spiele sind jetzt vorbei, Saison ist dann auch vorbei.
Ja, nee, so ist sie.
Aber ist dann halt eben nicht, ne? Es kommen halt eben noch ein paar Rennen.
Ja.
Aber es ist natürlich der Höhepunkt gewesen mit den Olympischen Spielen. Gab's unter anderem auch so eine Bucketliste bei dir, wo du sagst, so, das sind die 15 Dinge, die ich definitiv machen muss, wenn meine Karriere beendet ist. Das packe ich drauf, das mache ich. Keine Ahnung, was, 6 Wochen Weltreise.
Nein, habe ich jetzt nicht.
Also keine Bucketlist.
Nein, keine Bucketlist.
Also einfach so auf dich zukommen lassen.
Ja.
Zum Abschluss, doof gefragt, steht sogar da, doof gefragt. Was machst du jetzt in den kommenden Wochen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was macht Franzi Preuß in den nächsten Wochen?
Das bin ich auch gespannt. Also klar, ich habe ein paar Termine natürlich, so wie den jetzt. Da findet jetzt schon jede Woche auch noch irgendwie was statt. Ja, man macht gern auch noch Sport. Das schaut man natürlich, dass man das ab und zu nur auf den Plan bringt. Aber ich glaube, das Wichtigste jetzt einfach irgendwie Zeit mit Freunde, Familie verbringen. Bei uns haben fast alle jetzt Geburtstag Ende Februar, März.
Das wird teuer.
Deswegen ist man da jetzt auch schon ganz gut eingespannt. Es steht ja noch ein bisschen im Raum, ob ich noch nach Oslo fahre zum Weltcup. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher.
Das entscheidet sich dann auch ein paar Tage vorher.
Weil, ja, weil es daheim irgendwie jetzt auch schön ist. Und ja, hier und da hat man was zu tun. Wir wollten auch mal in Urlaub, aber es ist ja jetzt bei der aktuellen Situation, muss man sich auch gut überlegen, ob man nicht doch einfach daheim bleibt, was jetzt, glaube ich, eher der Fall ist. Ja, und dann schaue ich mal. Ich lasse eigentlich auf mich zukommen. Man klärt schon ein bisschen was ab, was man mal, wo man mal reinschnuppern will. Und das macht mir gerade viel Spaß, sich da ein bisschen umhören. Also ja, langweilig war es mir bisher noch nicht.
Definitiv, und du kannst dir sicher sein, wir werden es definitiv auch nochmal verfolgen, was du so machst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns dann in Oktober, November nochmal hier wieder treffen.
Ja.
Dann wissen wir auch, wofür du dich entschieden hast.
Ja.
Das war unsere Folge mit Franzi Preuß, 13 Jahre Weltcup und jetzt ein neues Kapitel. Vielen, vielen Dank, Franzi, für deine Zeit.
Ja, danke auch für die ganzen Rückblicke, gute Fragen.
Und natürlich auch nochmal danke an Thomas Dresen für den Blick auf das danach. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einfach eine Bewertung da und schreibt uns gerne an wintersport-podcast@sportschau.de. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
Tschüss.